ARD Sounds.
Bayerisches Feuilleton. Bayern echt anders erzählt. Ein Podcast von Bayern 2. Neue Folgen immer freitags in ARD Sounds.
Als Studentin gab es immer die Studentenkarten an der Münchner Staatsoper. Da konnten wir immer vorher anstehen und dann haben wir welche geschenkt bekommen. Also ich war damals noch nicht so an klassischer Musik interessiert und es war eigentlich eher nur so ein, gehen wir halt mal in die Oper. Das war das Rheingold. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt und war sofort mitgerissen. Habe gemerkt, das, was man da hört, hatte ich vorher noch nie gehört. Diese ersten Töne, diese berühmten, man war sofort hellwach. Es war was ganz was Besonderes. Das werde ich auch nie vergessen.
Eva Högner begegnet Wagner Anfang der 2000er Jahre als Studentin.
In meinem Elternhaus wurde nie Wagner gehört. Das waren typische 68er, wie man so schön sagt. Es wurde von Wagner nicht mal gesprochen. Ich bin fast ein bisschen mit einem Tabu aufgewachsen und ich verstehe es im Nachhinein gar nicht.
Der gute Mozart, der böse Wagner?
Auch wenn ich mich gerne mit dem Werk auseinandersetze und mit den Inszenierungen und mit dem, was eigentlich politisch dahinter steckt, es ist in erster Linie die Musik. Es gibt Momente, wo ich anfange, Farben zu sehen, Formen zu sehen, wo ich regelrecht anfange zu halluzinieren. Also es klingt jetzt wahnsinnig, aber es ist so, wo man wirklich so mitgerissen ist, dass man sich gar nicht mehr spürt. Und das habe ich eigentlich nur bei Wagner. Ich kann das nicht erklären. Und dann ist man beseelt. Manchmal wirkt es ja auch noch nach. Klar macht man sich dann Gedanken. Was hat das jetzt mit mir gemacht?
Wagner als Droge? Als toxisches Narkotikum? Eva Högner ist heute Mitglied im traditionsreichen Richard-Wagner-Verband München, gegründet 1871, einer der ersten seiner Art.
Also ich glaube, entfliehen wollen wir ja alle dem langweiligen Alltag. Wenn man in der Oper sitzt und einfach nur vor Schönheit verzückt wird und das Träumen anfängt, dann sehe ich darin keine Gefahr.
Wagner-Magie, Wagner-Manie, Richard Wagner und seine Fans. Ein bayerisches Feuilleton von Friedemann Bayer.
Dresden, Semperoper. Die Premiere einer Neuinszenierung von Richard Wagners Parsifal. Die Reaktionen sind gespalten. Orchester und Sänger werden gefeiert, die Inszenierung ausgebuht. Wagner polarisiert. Nicht nur das Dresdner Opernpublikum, auch Teile der kulturellen Öffentlichkeit. Kann man das Werk des bekennenden Antisemiten und Lieblingskomponisten Hitlers heute überhaupt noch unbefangen hören? Wer setzt sich stundenlang den Klängen von Wagner-Opern aus, die vielen nur als pompös und schwülstig gelten? Doch offenbar gibt es nicht wenige Menschen, die dies gerne tun und gar für Wagner schwärmen. Noch heute, die sich in Verbänden zusammenschließen, weltweit und sogar in Israel. Wer sind diese Menschen? Was bewegt sie an Wagner? Was hatte es zu Wagners Lebzeiten mit ihnen auf sich? Und warum mögen es viele von ihnen nicht, wenn man sie Wagnerianer nennt?
Wagner hat mich emotional viel mehr aufgewühlt als alles andere. Eine Musik, die mich im Grunde gelehrt hat, meine Gefühle kennenzulernen. Und das ist bis heute eigentlich auch die Musik geblieben, die mich am meisten anspricht. In einer Weise, die mir selber nicht immer geheuer ist. Denn man setzt sich ja, wenn man sich wirklich auf Wagner einlässt, oft einer emotionalen und übrigens auch intellektuellen Erschütterung aus, die nicht ganz ungefährlich ist.
Tillmann Krause ist Kulturjournalist einer überregionalen deutschen Tageszeitung und wenn er von seiner Wagner-Begeisterung spricht, schwingt etwas mit von einer gefährlichen Leidenschaft. Einer Liebe, der man verfallen ist und die einen zu verschlingen droht.
Die Erfahrung Wagner ist eine Extremerfahrung. Und nicht jeder ist bereit, extreme Erfahrungen mit sich selber zu machen.
Krause macht deshalb eine Einschränkung, die er von Thomas Mann entlehnt hat. Der hatte nämlich auch ein, sagen wir, ambivalentes Verhältnis zu Wagner.
Ich bezeichne mich gerne als Wagnerianer contre cœur. Ich will eigentlich keiner sein, aber ich bin doch einer. Ich will es nicht sein, weil ich eigentlich, indem ich Wagnerianer bin, immer auch das Gefühl habe, ein Stück Kontrolle über mich zu verlieren. Versinken, ertrinken, unbewusst höchste Lust. Isolde singt es. Das ist etwas, was man natürlich auch möchte. Danach gibt es, glaube ich, in jedem Menschen eine Sehnsucht. Aber es ist eben auch etwas Gefährliches, etwas Unheimliches, etwas, das einen an Grenzen führt, möglicherweise auch über Grenzen hinweg.
Es sind aber nicht nur Wagners Klangwelten, von denen sich Krause gern überwältigen lässt. Es ist seine Bewunderung für ein Universalgenie, für eine der komplexesten Erscheinungen der Musikgeschichte.
Wagner ist eben nicht nur ein Komponist. Wagner ist ein großer Dichter gewesen. Wagner ist ein großer Theaterpraktiker. Wagner hatte philosophische, religionswissenschaftliche, spirituelle, künstlerische Interessen im weitesten Sinne. Es gibt keinen Komponisten, der ein so ausgeprägtes Interesse für alle Formen der Kultur hatte. Und er ging eben auch mit den Strömungen seiner Zeit.
Und Wagner war ungeheuer produktiv. Neben 15 Opern mit einer Gesamtlänge von 36 Stunden umfasst sein publizistisches und dichterisches Schaffen 2000 Druckseiten in 10 umfangreichen Bänden. Dazu rund 10.000 Briefe.
Zu Beginn seiner künstlerischen Laufbahn in den 1840er Jahren ist Richard Wagner aber vor allem eines: ein Revolutionär und Aktivist. Musikalisch und politisch. Gemeinsam mit dem russischen Anarchisten Michael Bakunin und anderen Antimonarchisten beteiligt er sich 1848 am Maiaufstand seiner Heimatstadt Dresden mit dem Ziel, König Friedrich August II. Zu stürzen und eine sächsische Republik auszurufen. Nach der blutigen Niederschlagung des Aufstands wird Wagner steckbrieflich gesucht und flieht nach Zürich.
Ein Schlüsselmoment seines Lebens und Schaffens. Im Schweizer Exil verfasst er die programmatische Schrift Kunst und Revolution. Seine Hauptthese darin:
Nachdem die Revolution von 1848-49 gescheitert ist, muss die Kunst vorangehen, mit neuen Inhalten und neuen Formen. Gegen die seichte Unterhaltung der französischen Grande Opera mit ihrer populären Mischung aus Komödie, Ballett und leicht verdaulicher Dramatik setzt Wagner die Forderung nach einem Musiktheater als einem Ort anspruchsvoller, ernsthafter Kunst.
Anders als Generationen von Komponisten vor ihm, die sich ausschließlich ihrer Kunst widmeten, ist Wagner eine Person des öffentlichen Lebens, bekämpft von der Obrigkeit, bewundert von progressiven Zeitgenossen für seine radikalen politischen Ideen und seinen Bruch mit musikalischen Konventionen. Ein Modernist durch und durch. In Deutschland versammeln sich junge Menschen, die für den Revoluzer Wagner und seine innovativen Klänge brennen. Im Mai 1847 taucht in der Presse erstmals ein Begriff für diese Wagner-Fans auf. Der Rezensent einer Chemnitzer Aufführung von Wagners Oper Rienzi spricht von einem Triumph des Komponisten und einem
Triumph der Wagnerianer, von denen wir hier mehrere Prachtexemplare zu besitzen, das Glück haben.
Eine ironische Beschreibung dieser Anhänger, die meist in Gruppen auftreten und lautstark Stimmung für ihr Idol machen. Und die sind heutigen Fußballfans nicht unähnlich. Wiederholt kommt es während Aufführungen zu Pöbeleien zwischen ihnen und Wagner-Gegnern. Auch von Schlägereien und gar Duellen wird berichtet. Wagner erregt die Gemüter.
Dem Komponisten selbst scheint diese Form roher Anhängerschaft eher unangenehm. Mit Krawallbrüdern lässt er sich ungern in Verbindung bringen. Andererseits haben die Auftritte der Wagnerianer ihren Wert. Sie verschaffen ihm jede Menge Aufmerksamkeit, nicht nur in Deutschland.
Nach der desaströs verlaufenen Uraufführung seines Tannhäuser 1861 in Paris, der 164 Proben vorausgegangen sind und die von einer Clique junger Aristokraten mit Trillerpfeifen sabotiert wird, erlebt Wagner in den folgenden Jahren langsam, aber stetig den Durchbruch als erfolgreicher Komponist. Sei es in Wien, Moskau oder Prag, überall wird der Schöpfer des Fliegenden Holländers, des Lohengrin oder Siegfried gefeiert und verehrt.
Auch in Paris, dem Ort seiner größten Niederlagen, wo er sich in jungen Jahren frisch verheiratet und fast mittellos durchschlagen musste, setzen sich Wagners Anhänger schließlich durch. Ein Essay des Dichters Charles Baudelaire befeuert unter französischen Intellektuellen eine Welle der Wagner-Begeisterung. Aus ihr wird in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine weltweite Bewegung, der Wagnerismus. Der Amerikaner Alex Ross hat ein Buch über das Phänomen des Wagnerismus geschrieben, jener kulturellen Strömung, die im späten 19. Jahrhundert von französischen Intellektuellen befeuert wurde, sich über Europa und die neue Welt verbreitete und bis in die Gegenwart wirkt. Das Buch von Ross, der zu den führenden Musikkritikern der USA zählt, dokumentiert auf rund 900 Seiten die Wirkungsmacht Wagners auf die sogenannte Moderne.
In meinem Buch habe ich eine kurze selektive Liste vorgestellt, die ich mit Hilfe eines Google News Alerts zusammengestellt habe. Alles das ist wagnerianisch. Der Kultfilm Fight Club, das Geräusch von brechendem Eis, der Streit zwischen Boeing und der EADS über ein Geschäft mit Tankflugzeugen, die Portionsgrößen von Wurst und Schnitzel in der deutschsprachigen Schweiz, das Röhren eines Lamborghini V10 und sogar der Monsun in Mumbai. Was ist das? Wagnerianisch ist bombastisch, spektakulär, aggressiv, laut, lang und so weiter. Natürlich hat Wagner diesen Aspekt, aber es ist nur ein Aspekt. Walkürenritt oder spektakuläre Szenen, aber sie sind so oft Hintergrund. Die wahre Handlung, der wahre Interesse ist anderswo.
Den Weg in die Moderne läutet Wagner mit seinem Tristan-Akkord ein, der die geltenden harmonischen Regeln sprengt. Wagners Werk beeinflusst Friedrich Nietzsche, Thomas Mann oder die Maler des Symbolismus. Dass Hitler Wagner verehrte, ist sattsam bekannt. Dass aber auch russische Bolschewiki um 1900 Wagner als Vordenker feierten, zeigt Ross ebenso auf wie die Wagner-Begeisterung eines Theodor Herzl, Begründer des Zionismus.
Wagners Opern bilden eine Projektionsfläche für den schwarzen amerikanischen Bürgerrechtler William E. B. Du Bois, aber auch für die New Yorker Anarchistin, Feministin und Friedensaktivistin Emma Goldman. Und Wagners Verwendung musikalischer Leitmotive hat überragenden Einfluss auf die Filmmusik des 20. Jahrhunderts. Zitate seiner Melodien sind in über 1000 internationalen Kinoproduktionen belegt.
Prominenteste Beispiele: der Walkürenritt in Francis Coppolas Apocalypse Now, das Tristan-Vorspiel in Lars von Triers Endzeitdrama Melancholia, aber auch die Lohengrin-Ouvertüre in Charlie Chaplins Hitler-Satire Der große Diktator von 1940.
Wagner, so scheint es, wird immer dann bemüht, wenn es um aufsehenerregendes, atemberaubendes, sensationelles geht, was dann das Etikett wagnerianisch erhält. Dabei gilt das wahre Interesse Wagners der psychologischen Komplexität seiner Figuren, der Ambivalenz ihrer Gefühle, ihrer Intimität, findet Alex Ross.
Als ich Kind war, gefiel er mir überhaupt nicht. Am Anfang war Wagner für mich etwas Fremdes, Unangenehmes, Abstoßendes. Die Musik schien formlos, endlos. Ich fühlte mich ein bisschen seekrank. Keine Grenzen, ohne Form, ohne Struktur. Und das war für mich seltsam und schwierig zu verstehen. Später in meinen 20ern, als ich endlich Wagner im Theater erlebte, verstand ich ihn als Theatermensch und als Erzähler und als Meister nicht nur des Spektakels, der großen Effekte, aber auch der intimen Stimmungen. Das ist das Größte bei Wagner, seine psychologische Komplexität. Ja, es ist für mich diese Komplexität, diese Unsicherheit, Unbestimmtheit und die Vieldeutigkeit und das Phänomen des Wagnerismus zeigt die spektakuläre Vieldeutigkeit Wagners. Jedermann hat sein oder ihr eigener Wagner.
Seinen ganz eigenen Wagner bastelt sich Bayernkönig Ludwig II. Kurz nach seiner Thronbesteigung im Jahre 1864 schickt der gerade mal 18-Jährige seinen Kabinettssekretär los, um sein verehrtes Idol, das hochverschuldet irgendwo auf der Flucht ist, zu sich nach München einzuladen.
Der Begegnung folgen weitere zahllose Briefe Ludwigs, Zeugnisse einer geradezu religiösen Wagner-Verzückung.
Oh, ich bin imstande, sie anzubeten. Ein Gott sind sie, der Schöpfer des glücklichsten Daseins, das nur denkbar ist.
Ist Ludwig, anders als die lärmenden Wagner-Fans in den Opernhäusern, der erste seriöse Wagnerianer?
Das kann man wohl sagen.
Tillmann Krause.
Ludwig hat sich in einer Weise selbst bespiegelt in den Werken von Wagner, vor allem natürlich im Lohengrin.
In dessen nachgebauter Szenerie auf Schloss Linderhof sich der junge König in die Figur des Gralsritters hineinträumt, während er sich, einzig umgeben von Schwänen, im nahen Schlosspark in einem Boot über den künstlich beheizten See der Venusgrotte treiben lässt. In späteren Jahren genießt der menschenscheue Ludwig die Musikdramen Wagners in sogenannten Separatvorstellungen der Münchner Hofoper von seiner Königsloge aus in völliger Einsamkeit.
Er war eben ja doch auch eine so isolierte Person, dass man, glaube ich, nicht davon sprechen kann, dass er die Bewegung des Wagnerismus befördert hat. Also das war für ihn eine individuelle Angelegenheit, eine reine Ich-Veranstaltung, ein reines Ich-Erlebnis.
Immerhin wird Ludwig der wichtigste Mäzen des chronisch klammen Wagner, der ihn bei seinem ehrgeizigen Vorhaben zeitlebens unterstützt. Nicht zuletzt beim Bau des Bayreuther Festspielhauses, das ursprünglich in München auf dem Isar-Hochufer nahe dem Maximilianeum entstehen soll.
In und außerhalb der von Wagner-Klängen durchströmten Münchner Hofoper entbrennt regelmäßig ein Kampf zwischen Anhängern und Gegnern des Komponisten.
Es gärt in München. Ein Theaterzettel ist es, welcher die Bevölkerung Münchens in Aufregung versetzt hat. Er kündigte nämlich die Aufführung der Wagnerschen Oper Die Walküre an. Das Haus ist bereits ausverkauft und die Erwartung auf das Höchste gespannt. Die Wagnerianer und Anti-Wagnerianer bereiten sich zu einer großen Attacke vor.
So ein Vorbericht der Wiener Presse zur Premiere der Walküre im Juni 1870. Die bei Wagner-Aufführungen offenbar schon gewohnte Attack bleibt dann aber aus. Im Gegenteil, die Aufführung wird einhellig gefeiert. Einziger Gegner ist diesmal Wagner selbst, der nicht verhindern kann, dass seine Oper einzeln und nicht mit den drei anderen Teilen seiner noch unvollendeten Tetralogie, Der Ring des Nibelungen, gezeigt wird. Er boykottiert die Aufführung, bleibt München unter Protest fern.
Dort hätte er im Publikum zahlreiche, ihm ergebene Jünger angetroffen, die ihm wie einem Gott huldigen oder ihn wenigstens Meister nennen.
Wie aber sieht er aus, der typische Wagnerianer jener Jahre? Der Sänger Karl Pichler zeichnet ein Charakterbild.
Er spricht völlig unbekannte Menschen an, ohne sich vorzustellen, und fragt sie nach ihrer Meinung über die neuesten Wunderwerke des Meisters. Hält man sich mit seinem Lob zurück, so wendet er sich achselzuckend ab. Wagt man es aber offen zu tadeln, so nimmt er einen Bierkrug und schlägt einem damit auf den Kopf. Überhaupt ist der Wagnerianer ein ganz lächerliches Wesen, meist ein junges, unreifes Kerlchen ohne selbstständiges Denken, in blindgläubiger, dumpfer Verehrung vor dem Meister. Wagner ist ihm sein Alpha und Omega, und er ist überhaupt halb verrückt.
Doch was haben die so gescholtenen Wagnerianer mit ihrem Idol zu tun? Ähneln die fanatischen Verehrer mit ihrem auffälligen Verhalten vielleicht dem Meister selbst?
Zeitgenossen beschreiben den Komponisten als anstrengend, gelinde gesagt. Einerseits ein Charismatiker durch und durch, aber auch ein Mensch von raumgreifender Präsenz und unerschöpflichem Mitteilungsdrang, im Wissen um die eigene Genialität. Ein rastloser Selbstdarsteller, der mit seinem Auftreten andere zwangsläufig auf die Plätze verweist und in stundenlangen Lektionen zu bedingungsloser Hingabe zwingt, was offenbar auf seine Anhängerschaft abfärbt.
Wagner gewinnt aber in München nicht nur Anhänger, ganz im Gegenteil.
Mit seinem ihm willfährig ergebenen König an der Seite sieht Wagner erstmals die Chance, seine kulturpolitischen Reformideen in die Tat umzusetzen. Er schlägt Musikschulen, Volkskonzerte und Volkstheater für alle Bevölkerungsschichten vor. Er holt den Architekten Gottfried Semper, Freund und politischer Gesinnungsgenosse aus Dresdner Tagen, nach München. Er soll ein demokratisches Festspielhaus ohne Ränge und Logen für die Aristokratie entwerfen. Damit bringt Wagner die Münchner Architektengilde gegen sich auf.
Und er geht noch weiter, mischt sich in die bayerische Politik ein. Er schlägt dem König eine Heeresreform vor. Eine allgemeine Wehrpflicht soll die Berufsarmee ersetzen. Den König fordert er auf, Wagner feindliche Kabinettsmitglieder zu entlassen. Daraufhin droht das gesamte Kabinett mit Rücktritt. Wagner und seine zum Teil zugereisten Anhänger und Freunde werden öffentlich beschimpft als
dumme und grüne Jungen, Irrlichter, Narren, Schwachköpfe, Konfusionsräte, Fanatiker.
Im konservativ geprägten München wird Wagner endgültig zur Reizfigur, weil er mit seiner 24 Jahre jüngeren Geliebten Cosima, die eigentlich mit dem Dirigenten Hans von Bülow verheiratet ist, in wilder Ehe zusammenlebt. Das Paar zieht in der Presse jede Menge Hohn und Spott auf sich, erst recht als Cosima eine gemeinsame Tochter zur Welt bringt.
Der fortgesetzten Einmischungen und finanziellen Forderungen Wagners überdrüssig, wird Ludwig 1865 vom bayerischen Kabinett vor die Wahl gestellt. Entweder Wagner oder er. Wagner begreift und zieht sich erneut nach Zürich zurück. Über sich selbst erklärt er:
Ich kann nur in Extremen leben.
Können große Künstler auch nette Menschen sein?
Wagner kann nerven mit seinem vehementen Glauben an die eigene Mission. Aber er leidet auch zeitlebens unter chronischer Migräne, extremen Stimmungsschwankungen, depressiven Schüben und gravierenden Gesundheitsproblemen. Nicht die besten Voraussetzungen für einen umgänglichen Zeitgenossen.
Ironischerweise äußert Wagner selbst wenig Schmeichelhaftes über seine Anhänger.
Meine Parteigänger sind wie gemacht, um meine Gedanken der Lächerlichkeit preiszugeben. Die Wagnerianer sind so dumme Leute. Man kann die Wände mit ihnen einrennen.
Gleichzeitig braucht Wagner seine Fans. Nicht um Wände mit ihnen einzurennen, sondern eher um welche aufzurichten. Im Sommer 1871 werden auf Betreiben des Meisters selbst die ersten Wagner-Vereine gegründet. Zunächst in Mannheim und München, später auch im Ausland. Ihr Auftrag? Sie sollen das Geld für Wagners Vorhaben eines eigenen Festspielhauses beschaffen, das er ausschließlich privat finanzieren will. Denn die Quelle seines Gönners Ludwig ist erschöpft. Ein ehrgeiziger Plan.
Mit sogenannten Patronatsscheinen, also Wertpapieren, sollen die Käufer Eintrittskarten für Aufführungen des Ring im Bayreuther Festspielhaus erwerben können. Das aber muss erst noch gebaut werden.
Ein frühes Crowdfunding-System, das sich zunächst nur der Hochadel oder das vermögende Bürgertum leisten kann. Denn ein einzelner Schein kostet 300 Taler, so viel wie der Jahreslohn eines Arbeiters.
Um auch weniger Vermögende einzubinden, ermöglichen die Wagner-Vereine ihren Mitgliedern den kollektiven Erwerb von Patronatsscheinen.
Sein Ziel, das Festspielhaus komplett mit privatem Geld zu errichten, verfehlt Wagner. Es werden nur 500 statt der benötigten 1000 Patronatsscheine verkauft, also muss Ludwig nochmal aushelfen. Im August 1876, nach nur dreijähriger Bauzeit, eröffnet der Wagner-Tempel auf dem grünen Hügel mit Rheingold, dem ersten Teil des inzwischen vollendeten Ring des Nibelungen. Unter den Premierengästen? Die Festspielförderer Kaiser Wilhelm I., Franz Liszt und Peter Tschaikowski. Eine wahrhaftige Meisterleistung in Selbstvermarktung, die kein Komponist früherer Zeiten je geschafft hat.
Er war ein Marketinggenie,
sagt der Musikhistoriker und Wagner-Kenner Gerrit Bogdan.
Was Wagner geschafft hat, ist, die Leute so sehr einzunehmen. Entweder von sich als Person, aber vor allen Dingen auch für die Ideen, für seine Vision, kommt zwangsweise auch der Aspekt dieses Fanclubs und letzten Endes auch der Jüngerschaft rein. Es ist wie die Swifties heute. Bei Wagner war es auch so. Wir wissen, dass es auch damals in Bayreuth schon Werbeartikel gab. Es gab Merchandise. Es gibt Briefe, in denen Leute aus Bayreuth an ihre Familie schreiben, ich habe mir heute einen Nibelungenhut gekauft. Das wurde wirklich ausgeschlachtet. Dadurch kam es schon mal zu einer so treuen Gefolgschaft. Dann war es vielleicht auch die Exklusivität, dass man zum Beispiel den Parsifal bis zur Erlöschung des Urheberrechts ausschließlich in Bayreuth hören konnte. Man gehörte also einem auserwählten Zirkel an. Und wahrscheinlich war es auch so dadurch, dass es ja diese Ortsgruppen gab, dass man auch da das Gefühl einer eingeschworenen Gemeinschaft entwickeln konnte.
Diese eingeschworene Gemeinschaft trifft sich seit 1871 in den Wagner-Vereinen, die über den Bau des Festspielhauses hinaus Geld für das Werk des Meisters sammelt.
Trotz großzügiger Unterstützung von Hochadel, Kulturprominenz und Wagner-Vereinen geraten die ersten Bayreuther Festspiele zum organisatorischen und finanziellen Debakel und können erst 6 Jahre später fortgesetzt werden. Die Uraufführung des Nibelungenzyklus spaltet, wie kann es anders sein, das Publikum. Viele Besucher fühlen sich von der auf 4 Abende verteilten 14-stündigen Gesamtlänge des Werks schlicht überfordert. Andere, darunter Wagner selbst, bemängeln die unbeholfene Inszenierung und häufige Pannen der Bühnentechnik.
Die Mehrheit der erschienenen Wagnerianer aber feiert den Meister und sein Drama rund um frühgeschichtlich ferne, doch zeitlos moderne Göttergestalten. Eine blutrünstige Welt voller Sex and Crime, in der fast alle Protagonisten schuldig werden, die aber ohne Wagners hohe Klangkunst kaum konsumierbar wäre.
Das Antizivilisatorische, das aber in der ausgeprägtesten Form der Hochkultur dargestellt wird und auch erst erfahrbar wird, damit wir uns letzten Endes Inzest, Raub, Mord und Totschlag und so weiter anschauen. Es gibt ja diese fantastische Publikation über den Ring des Nibelungen im Lichte des deutschen Strafgesetzbuches, wo, glaube ich, nur Floß Hilde straffrei davonkommt und alle anderen sich in irgendeiner Form an einem Verbrechen beteiligen.
Nach dem finanziellen Desaster der ersten Festspiele von 1876 muss Wagner in Bayreuth eine längere Zwangspause einlegen. In ihr entsteht sein Opus Magnum, der Parsifal. Keine gewöhnliche Oper, kein Musiktheater, sondern ein Bühnenweihfestspiel.
Musik.
Während der Arbeit am Parsifal schreibt Wagner für die von ihm gegründeten Bayreuther Blätter einen Aufsatz mit dem Titel Religion und Kunst. Seine Hauptthese: Wo die Religion künstlich wird und in leeren Ritualen erstarrt, hat sie ihren spirituellen Wesenskern aufgegeben. Es ist daher Aufgabe der Kunst, diesen spirituellen Kern zu retten. Anstelle der Religionsausübung tritt das gleichsam religiöse Kunsterlebnis, durch das gesellschaftliche und moralische Erneuerung möglich wird.
Mit dieser Selbsterhöhung macht sich Wagner an seinem Lebensende endgültig zum Religionsstifter. Seine Anhänger verehren den Meister als Erlöser. Manch nüchternem Zeitgenossen erscheinen die Wagner-Verbände wie religiöse Gemeinschaften, die ihrem Messias folgen und nur einen Lebensinhalt kennen: die Verkündigung der frohen Botschaft.
Passend dazu die von Wagner begründete, allerdings heute nicht mehr aufrecht erhaltene Tradition, seinen Parsifal ausschließlich an Karfreitag aufzuführen.
Seine Anhänger macht Wagner zu Jüngern seiner ganz eigenen Weltanschauung. Was diese betrifft, so zählt die Wiener Neue Presse 1882 folgende Eigenschaften auf.
Der echte Wagnerianer muss nicht bloß unbedingter Anbeter jedes Wagnerschen Werkes und Taktes sein, er muss auch Pessimist sein, Gegner der Vivisektion, Judenfeind, Vegetarier, gläubiger Christ und was sonst noch der Meister vorschreibt.
Wagners viel zitierte Judenfeindschaft ist heute der stärkste und für viele einzige Vorbehalt gegen seine Person. Wagners Antisemitismus ist kein Ausrutscher und beschränkt sich nicht auf seinen 1850 unter Pseudonym erschienenen Aufsatz »Das Judentum in der Musik«. Denn 20 Jahre später veröffentlicht er den Text erneut und erweitert unter seinem Klarnamen.
Die Schrift ist zunächst eine persönliche Abrechnung mit Giacomo Meyerbeer, seinem erfolgreichen Kollegen und Konkurrenten aus Pariser Tagen. Wagner greift dann aber aus und spricht jüdischen Komponisten überhaupt die Fähigkeit ab, echte, tiefgründige Werke zu erschaffen. Stattdessen könnten Juden Kultur nur nachahmen und setzten das kommerzielle Musikgeschäft vor die Kunst.
Wagners tiefsitzender Antisemitismus hält ihn nicht davon ab, den Juden Hermann Levi als Dirigent der Uraufführung seines Parsifal zu engagieren. Auch pflegt er zeitlebens rege persönliche Kontakte zu jüdischen Musikern, wird von jüdischen Kritikern wie Alfred Kerr gefeiert und nimmt bereitwillig das Geld jüdischer Mäzene entgegen. So von Alfred Pringsheim, dem jüdischen Schwiegervater Thomas Manns.
Der glühende Wagnerianer Pringsheim unterstützt mit einer großzügigen Spende nicht nur den Bau des Bayreuther Festspielhauses und bekommt dafür vom Meister eine eigenhändig unterzeichnete Urkunde als Patron überreicht. Er prügelt sich auch für sein Idol. Als ein Wirtshausgast am Nebentisch über Wagners Musik lästert, ergreift Pringsheim seinen Bierkrug und schlägt ihn dem Kontrahenten auf den Kopf. Ein offenbar gern genommenes Kampfmittel im Zwist zwischen Wagnerianern und ihren Gegnern.
Das Judentum in der Musik wird auch nach seiner Zweitveröffentlichung kein Verkaufserfolg, löst aber einen Presseskandal aus und spricht eine sehr spezielle Leserschaft an, die sich nach Wagners Tod um seine Witwe Cosima zum Bayreuther Kreis versammelt. Cosimas radikaler Antisemitismus übertrifft den ihres Mannes noch. Ihr britischer Schwiegersohn Houston Stuart Chamberlain veröffentlicht ein zweibändiges kulturhistorisches Werk mit dem Titel »Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts«. Darin wird die abendländische Kulturgeschichte als Schicksalskampf zwischen arischer und jüdischer Rasse beschrieben. Letztere ist laut Chamberlain eine materialistisch orientierte, zerstörerische Kraft, unfähig zu eigenen kreativen Leistungen. Das Buch erscheint 1899 und erlebt allein in Deutschland 12 Auflagen mit über 100.000 verkauften Exemplaren, wird aber auch ein internationaler Bestseller. Von hier aus zieht sich eine direkte Linie zum Nationalsozialismus.
Hitler verehrt Wagner und sieht in ihm eine Schlüsselfigur seiner Bewegung. Bereits 1923 besucht er erstmals Bayreuth und schließt Freundschaft mit Wagners Schwiegertochter Winifred. Als er 10 Jahre später an die Macht kommt, installiert er sein Idol zum akustischen Aushängeschild der Partei. So werden die jährlichen Reichsparteitage in Nürnberg mit einer Festaufführung der Meistersinger eröffnet. Zu Propagandaveranstaltungen ertönt als Einzugsmusik die Rienzi-Ouvertüre. Bei Trauerfeiern, etwa dem jährlichen Gedenktag des Münchner Hitlerputsches am 9. November, intonieren Bläser den Trauermarsch aus der Götterdämmerung.
Die Bayreuther Festspiele werden offiziell zur staatlichen Kult- und Pilgerstätte des NS-Staates. Ab 1940 werden sie im Auftrag Hitlers als staatlich finanzierte Kriegsfestspiele fortgeführt. Die Aufführungen dienen als Betreuungs- und Propagandaveranstaltungen für verwundete Frontsoldaten und ausgewählte Rüstungsarbeiter.
Ist die Vereinnahmung Richard Wagners durch Hitler und den NS-Staat daran schuld, dass sich hierzulande kaum noch jemand gerne als Wagnerianer bezeichnen möchte?
Der Begriff ist tatsächlich sehr überladen über die Jahrhunderte und nicht immer mit den positivsten Zuschreibungen. Also ich glaube, in Deutschland ist wirklich das große Thema Antisemitismus, was auch nochmal mit Richard Wagner dann eben einhergeht. Und deswegen habe ich hier oftmals in Deutschland ganz stark gesehen, dass die Menschen sagen, ich liebe Richard Wagner, aber um Gottes Willen, nein, ich bin kein Wagnerianer.
Sagt Elfi Vomberg. Die Kulturwissenschaftlerin hat in einer internationalen Studie mit dem Thema Wagnervereine und Wagnerianer heute ein Phänomen erforscht, das von der Fragestellung geleitet war:
Was sind das für Menschen, die ihr Herz, ihre Leidenschaft fokussieren auf Richard Wagner?
Rund 130 Richard-Wagner-Verbände gibt es heute weltweit. An 500 ihrer rund 30.000 Mitglieder hat Elfi Vomberg Fragebögen verschickt, in denen sie unter anderem Auskünfte über Herkunft, Bildungsstand, ihre Erwartungen an Wagner-Inszenierungen oder die Häufigkeit von Bayreuth-Besuchen einholte. Darüber hinaus hat sie in Europa, den USA, Australien und Japan zahlreiche persönliche Interviews geführt. Auch in Deutschland.
Also ich fand das dann auch immer lustig, wenn ich irgendwo bei Leuten zu Hause war und wirklich kein Quadratmeter der Wohnung stand nicht irgendeine Wagner-Devotionalie und Büsten und Bilder und alle Bücher im Bücherregal und ein CD-Schrank nur mit Wagner-Werken. Und dann die Frage, sind Sie denn Wagnerianer? Nein, 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 auf gar keinen Fall.
Eine Haltung, die Tilman Krause befremdet.
Also ich finde das feige. Denn das ist eine Form des Einknickens vor dem Zeitgeist, wenn es denn einer ist. Vielleicht ist es auch nur eingebildet. Ich glaube nicht, dass man sich irgendwo eine Blöße gibt, wenn man sich als Wagnerianer bezeichnet. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass man damit interessant wird.
Außerhalb Deutschlands machte Elfi Vomberg tatsächlich andere Erfahrungen.
Im Ausland war es oftmals dann eher wiederum das Prädikatsmerkmal. Ich kenne alles, ich liebe Wagner, Wagner ist mein Gott. Ja, natürlich bin ich Wagnerianer.
Grundsätzlich sind Wagner-Vereine stark bildungsbürgerlich geprägt. Viele Mitglieder haben ein hohes Bildungsniveau, viele sind etwas älter, viele verfügen über ein großes kulturelles Kapital. Aber
das eine Mitglied, genau wie den einen Wagnerianer, den gibt es nicht. Aber der Dreh- und Angelpunkt erscheint mir schon, auch länderübergreifend, die Kennerschaft zu sein. Manche treten einem Verein bei, weil sie schon sehr viel wissen und sie möchten sich dann mit anderen austauschen. Andere möchten mehr über Wagner erst lernen. Wieder andere sind früher auch wegen der Karten für die Bayreuther Festspiele eingetreten. Das war über Jahrzehnte ein sehr großer Aspekt. Im Ländervergleich zeigen sich dann aber auch nochmal sehr interessante Unterschiede. Denn in den USA und in Deutschland gibt es sehr viel stärker den Erlebniskonsum und auch die soziale Gemeinschaft, die zusammenhängt. Also man reist gemeinsam, auch teilweise wirklich weltweit mit seinem Wagner-Verein, um bestimmte Aufführungen zu sehen. Man nimmt an exklusiven Veranstaltungen teil. In Japan zum Beispiel steht aber nach wie vor sehr viel stärker dieser Erwerb von Wissen im Mittelpunkt. Da gibt es wirklich eine sehr ernsthafte, tiefgehende Beschäftigung mit dem Werk. In den USA hingegen konnte ich beobachten, dass das sehr stark auch über einen Personenkult geht. Diese Verehrung Wagner als Genie. Und in Japan war es dann eben so die Würde. Man muss würdig sein, sich mit Richard Wagner zu beschäftigen. Da muss man erst die Kennerschaft für ausbilden. Dann darf man sich erst Wagnerianer nennen.
Kennerschaft ist denn auch das Schlüsselwort, das Wagnerianer und die Mitglieder der Wagner-Verbände heute weltweit verbindet. Nicht von Zukunftsmusik erfüllte Fanatiker, nicht exzentrische Monarchen, nicht europäischer Geldadel, völkisch bewegte Verschwörungstheoretiker oder Volksgenossen, sondern Menschen, die Wagners Musik bewegt, die Gleichgesinnten begegnen wollen und die ihr Wissen über Wagner, sein Werk und sein Wirken vertiefen wollen. Der Musikhistoriker Gerrit Bogdan.
Natürlich brauchen wir heute niemanden mehr, der sich für Wagner prügelt. Wagner ist so etabliert im Repertoire, dass er keiner weiteren Fürsprecher bedarf. Deswegen glaube ich, ist die Identifikation als Wagnerianerin oder Wagnerianer eine, die hauptsächlich der eigenen Persönlichkeitsentfaltung dient. Man muss nicht mehr für die Sache kämpfen, sondern man zieht Energie, Genuss aus etwas, das einem sehr viel bedeutet. Und ich muss sagen, wann immer ich die Tannhäuser-Ouvertüre in einer guten Interpretation höre, fühle ich mich so, als könnte ich Bäume ausreißen.
Dass Wagners Musik nicht nur Energien freisetzt, sondern für manche Menschen zur Lebenshilfe wird, das hat Elfi Vomberg in Japan erfahren.
Da war zum Beispiel ein Gesprächspartner, der mir so sinngemäß sagte, ohne Wagner hatte er Suizidgedanken. Er war in einer schweren Krise und dann hat er sich eben mit Wagner beschäftigt, die Musik gehört und er hat dann eben diese Krise überwunden. Das habe ich mehrfach gehört. Für manche Menschen ist Wagner dann eben nicht nur Kultur, sondern auch Rettungsanker, Trost, Gegenwelt, ja manchmal fast so ein Lebensbegleiter. Und diese Mitgliedschaft im Verein ist ja eben auch wieder was Gemeinschaftsstiftendes, was dann eben in so sozialen Krisen auch helfen kann.
Eine Fangemeinde, der das besondere Interesse Elfi Vombergs galt, war die Wagner-Gesellschaft Israel. Dort unterliegt die öffentliche Aufführung der Musik Richard Wagners einem inoffiziellen Boykott, und zwar schon seit 1938, also ein Jahrzehnt vor der Staatsgründung. Stardirigent Daniel Barenboim brach diesen Boykott, als er Anfang der 2000er Jahre in Jerusalem das Tristan-Vorspiel als Zugabe dirigierte. Die Folge? Begeisterte Reaktionen von Teilen des Publikums, aber nachträglich auch heftige politische Proteste. 2011 gründete der israelische Rechtsanwalt Jonathan Livni in Jerusalem die Israel Wagner Society. Ihr einziger Vereinszweck?
Wir wollen eine Live-Aufführung mit Richard Wagners Werken hier in Israel realisieren. Wir haben das Ziel, hier Fakten zu schaffen.
Unterstützer des Projekts waren viele ältere Vereinsmitglieder, die den Holocaust überlebt hatten und die dennoch eine Aufführung mit Wagner-Werken in Israel realisieren wollten. Es war Livnis Vater, der 1933 seine umfangreiche Sammlung an Wagner-Schallplatten aus Deutschland heraus gerettet hatte und der über den Komponisten urteilte.
Er war ein scheußlicher Mensch, der himmlische Musik geschrieben hat.
Mehrmals versuchte Jonathan Livni, das Vermächtnis seines Vaters zu erfüllen und Wagner in Israel aufzuführen. Stets vergeblich. Der öffentliche Druck war zu stark.
2018 hat der Boykott dann nochmal eine ganz andere Wendung genommen. In einer Radiosendung wurde Wagner gespielt, ein Ausschnitt. Ich glaube, Tristan und Isolde war es. Und dann wurde die Sendung abgebrochen. Es gab so viele Hörerstimmen wohl vermeintlich, die sich beschwert haben, dass dann gesagt wurde, ja, verzeihen Sie bitte hier, wir nehmen das sofort aus dem Programm und wir spielen Wagner natürlich nicht weiter. Wagner war aber bis dahin im Radio zu hören und das war bis dahin gar kein Thema. Dieser inoffizielle Wagner-Bann galt ja bis dahin nur öffentlichen Aufführungen und gar nicht im Radio. Also damit hat sich der Boykott dann eigentlich sogar nochmal ausgeweitet.
Jonathan Livnis vierter Versuch, Wagner in Israel zu rehabilitieren, scheitert 2019. Bei Besuchen, besonders der deutschen Richard-Wagner-Vereine, überrascht Elfi Vomberg immer wieder, mit welcher Offenheit dort die eigene Geschichte reflektiert wird. Das war nicht immer so.
Die Vereine standen nicht nur in einer Beziehung zu Richard Wagner und seinem Werk, sondern eben auch sehr stark zur Familie Wagner. Gerade Wolfgang Wagner wurde von vielen Vereinsmitgliedern als die Vaterfigur betrachtet. In den Vereinsprotokollen zeigt sich immer wieder eine ja sehr familiäre Bindung an das Haus Wagner. Man fühlte sich als Teil einer erweiterten Wagner-Familie. Wolfgang Wagner bekam von den Wagner-Vereinen jedes Jahr einen Strauß Rosen geschickt. Und genau diese Familienverehrung hat die kritische Aufarbeitung sehr lange erschwert. Denn wer diese NS-Vergangenheit des Hauses Wahnfried thematisierte, berührte gewissermaßen so diesen innersten Familienmythos.
Seit dem Tod Wolfgang Wagners im Jahr 2010 und der Übernahme der Festspielleitung durch seine Tochter Katharina hat sich das grundlegend geändert.
Ich war vor einiger Zeit in Köln eingeladen, im Ortsverein dort zu sprechen. Und da habe ich sehr stark gemerkt, dass man eben auch Lust hat auf eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema. Und da wurden auch für die Wagner-Vereine unangenehme Fragen gestellt. Das fand ich sehr schön zu sehen. Da gab es auch ein sehr viel jüngeres Publikum. Also es kam auch Nachwuchs hinterher, die, glaube ich, wieder auch ganz andere Fragen reinbringen in so einen Verein. Ich glaube schon auch, dass sich die Zukunft der Wagner-Vereine sehr stark daran bemisst, ob sie sich eben zwischen dieser Traditionspflege und einem Innovationswillen auch neu aufstellen können. Genau wie die Bayreuther Festspiele, für die gilt das genauso.
Zuletzt. Was wären Wagnerianer ohne ihr Mekka Bayreuth? Was wäre Bayreuth ohne Wagnerianer?
Die Festspiele in Bayreuth sind nach wie vor das international wahrscheinlich bekannteste Musikfestival der Welt. Wer jemals in Bayreuth war, weiß, dass in diesen 5 Wochen im Juli und im August ein internationaler Hotspot sondergleichen ist. Das geht weit über alle möglichen anderen Festivalorte hinaus. Das ist eine eingeschworene Gemeinde auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sind es eben auch die Neugierigen, nicht? Die eben wissen wollen, was ist nun eigentlich dran. Und dazu brauchen sie eben auch diesen ganz speziellen Ort, diesen magischen Ort, diesen Kraftort Bayreuth.
Die 1970er Jahre unter der Ägide von Wolfgang Wagner erinnern viele Wagner-Freunde als die künstlerisch fruchtbarste Ära der jüngeren Festspielgeschichte. Auch wenn es harte Kontroversen gab, so die Ringinszenierung von Patrice Chéreau, die erst ausgebuht, danach gefeiert wurde und heute als Jahrhundertring gilt.
Seither ist unaufhaltsam das Regietheater auch in Bayreuth auf dem Vormarsch, dessen Tendenz zu aktualisierenden, experimentellen, kryptischen Inszenierungen stoßen seit einigen Jahren selbst treue Wagner-Fans zunehmend vor den Kopf. Dabei geht es nicht darum, traditionelle Inszenierungskonzepte gegen moderne auszuspielen, findet der langjährige Bayreuth-Fan Tillmann Krause.
Niemand würde eine uninspirierte, dafür aber textnah gehaltene Inszenierung des Rings zum Beispiel per se schon großartig finden, der nach Bayreuth pilgert. Aber der Unsinn und der vollkommen werkfremde Zugang, den sich einige Regisseure in Bayreuth erlaubt haben, die irgendwie assoziativ mit diesem und jenem umgehen, bis hin zur Unkenntlichmachung. Das gilt ja dann als Denkmalsturz oder das Aufreißen von Horizonten oder die Herausschälung des toxischen Kerns. Nicht wahr? Also der toxische Kern von Richard Wagner muss jetzt endlich mal seziert werden. Und diesen Unsinn, der hat natürlich dem Ansehen des Festivals in der Tat geschadet.
Die Zeiten, in denen potenzielle Bayreuth-Besucher bis zu 7 Jahre auf Karten warten mussten, sind längst vorbei. Inzwischen sind mitunter am Aufführungstag noch kurzfristig Tickets zu bekommen. Mögen in früheren Jahrzehnten Inszenierungen auf Ablehnung gestoßen und erst nach und nach ihren Weg zum Publikum gefunden haben, es hielt Bayreuth die Treue, weil der Mythos Wagner wirkte und stärker war als jedes neue, unvertraute Regiekonzept. Wagners Enkel Wolfgang hat den Mythos seines Großvaters in Ehren gehalten und gepflegt. Die weltweite Wagner-Gemeinde hat es ihm gedankt.
Urenkelin Katharina sieht ihre Mission darin, die Festspiele zu modernisieren, ein jüngeres Publikum zu gewinnen und den Wagner-Mythos kritisch zu hinterfragen und dabei insbesondere die Vereinnahmung Wagners durch den Nationalsozialismus aufzuarbeiten.
Ob dieses Konzept in der Zukunft auf dem grünen Hügel aufgeht, muss sich erweisen. Die Auslastung ist nach wie vor hoch, doch das Publikum ist wählerischer geworden und bucht kurzfristiger. Seine Loyalität ist keine verlässliche Größe mehr.
Eva Högner jedenfalls, Mitglied im Münchner Wagnerverband und seit Studientagen im Wagnerbann, verbindet ihre Begeisterung für den Komponisten mit einer Mission.
Die Musik hat ja ihre Wirkungskraft nicht verloren. Also ich bin jetzt quer eingestiegen in eine Mittelschule als Mittelschullehrerin und aufgrund des Lehrermangels setzt man mich, die ich eigentlich Politikwissenschaftlerin bin, als Musiklehrerin ein. Jetzt kann ich halt ein bisschen Klavier spielen und versucht es schon immer den Kindern, und es sind sehr schwierige Kinder und bildungsferne Kinder, die Musik nahezubringen. Und es funktioniert. Man ist immer wieder fasziniert, wie es bewegt. Und da denke ich mir, ja, da ist natürlich noch Hoffnung da. Warum sollte Wagner oder überhaupt die klassische Musik nicht auch jüngere Leute berühren? Aber es ist eine Frage der Heranführung und der Erziehung. Und wenn wir daran nicht arbeiten, dann geht's halt verloren.
Auch lange nach seinem Tod sorgen Richard Wagner und sein Werk zuverlässig dafür, dass sich die Geister an ihm scheiden. Unbestritten ist die Wirkungsmacht Wagners in musikalischer, geistiger und politischer Hinsicht. Die Ambivalenz, das Für und Wider dieses Ausnahmemenschen hält die Fangemeinde lebendig. Wagner provoziert Bewunderung und Widerspruch, Ergebenheit und Abscheu. Ein Mensch, der zeitlebens umstritten war und dies offenbar nicht gescheut hat. Das erhält Wagner auch lange nach seinem Tod so lebendig, wie es sein Werk modern macht. Wagner polarisiert. Das nährt seinen Mythos bis heute.
Wagner Magie, Wagner Manie. Richard Wagner und seine Fans. Das war ein bayerisches Feuilleton von Friedemann Bayer. Es sprachen Laura Mehr, Werner Hertel und Thomas Koppelt. Ton und Technik Fabian Zweck. Regie Frank Halbach. Redaktion Michael Zarmetzer. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2026.